Als ich noch ein Kind war, da gab es einen Film und der hatte den Titel Der Junge mit den Goldhosen. Ich weiß nicht, ob manche von euch den gesehen haben. Wer nicht, dann möchte ich kurz den Inhalt erklären. Dieser Film handelt von einem 13-jährigen Jungen mit Namen Max. Und er lebt bei seinem geschiedenen Vater und beide müssen recht sparsam leben, weil der Vater nicht so viel Geld verdient. Aus diesem Grund hat Max viele Wünsche, die sich nicht erfüllen, unter anderem zum Beispiel auch ein Fahrrad. Als Max dann eines Tages auf den Dachboden seines Hauses geht und dort spielt, entdeckt er auf einmal eine alte Hose. Und neugierig wie er ist, greift er in die Hosentasche dieser Hose rein und zieht auf einmal einen Geldschein raus. Neugierig geworden, greift er ein zweites Mal rein und holt wieder einen Geldschein raus. Und immer wieder greift er rein und egal wie häufig er in die Hosentasche hineingreift, der Geldsegen hört nicht auf. Für Max bedeutet das die Erfüllung all seiner Wünsche. Ein neues Fahrrad ist schnell gekauft und auch sonst gibt er und sein Vater das Geld mit vollen Händen aus. Doch leider hat diese Geschichte kein Happy End. Irgendwann fliegt die Sache aus und die Polizei, so war die letzte Szene, verbrennt diese Hose des Jungen. Was glaubt ihr, habe ich damals als 8-Jähriger gemacht? Ich bin an unseren Kleiderschrank gegangen und ich habe alle Hosen nach diesen, alle Taschen durchsucht. Ich weiß nicht, ob ich die noch von meiner Eltern oder meinem Bruder durchsucht habe. Aber ich habe nichts gefunden. Aber ich war so, ich dachte, das müsste doch sein. Ja, und dann werden wir sagen, na ja, hör mal, wir wissen doch alle, dass es eine erfundene Geschichte ist. Das ist doch nicht wahr, das funktioniert doch nicht. Es ist doch unmöglich, dass man aus einer Hose so viel Geld herausholt. Und alle, wir wissen auch, selbst wenn man im Geldautomaten ist, irgendwann ist da Ende. Man kann nicht ewig was rausholen. Man kann doch aus nichts, was überhaupt nicht vorhanden ist, auf einmal etwas machen, sogar sehr viel machen. Oder vielleicht doch? Ich finde das eine ganz spannende Frage, weil es greift so sehr stark unseren Glauben an. Es ist so der Bereich, wo wir uns fragen müssen, wie glauben wir überhaupt? Die Bibel, an die wir ja glauben, ist ein Buch, die mit vielen Geschichten oder die viele Geschichte uns erzählen, die total irrational sind. Noch viel verrückter als diese Geschichte mit der Goldhose. Wir lesen davon, dass Jesus Wasser in Wein verwandelt, dass er Todsterbenskranke zum Leben zurückholt, heilt. Und dass er sogar Tote zum Leben auferweckt. Also nicht nur Jesus, sondern die ganze Bibel ist da voll, Altes bis Neues Testament. Und die Herausforderung, so finde ich, ist es jetzt, dass wir diese Geschichten, die wir sagen, das ist die Wahrheit, nicht nur als eine historische Tatsache annehmen. Sagen wir, das war damals gewesen, es ist so, sondern dass wir sagen, das ist heute noch genauso. Wir haben denselben Gott. Wir haben denselben Gott wie damals, den haben wir heute auch noch. Und dieser Gott ist genauso fähig, Wunder zu tun, wie es er damals getan hat, wie es er heute tut. Und ich glaube, dass Gott uns manchmal herausfordert, weil er möchte, dass wir mehr ihm vertrauen, dass wir Sachen mit ihm erleben, die für uns manchmal vielleicht uns nicht vorstellbar sind. Und es ist manchmal so, dass wir, je länger man Christ ist, manchmal in so einem, ich nenne es mal so, abgesicherten Glaubensmodus leben. Alles ist sicher, ist klar, wir wissen, was wir tun und so weiter. Aber Gott sprengt mal manchmal diesen Glaubensmodus. Er fordert uns manchmal heraus und sagt, pass mal auf, ich möchte, dass du mal deine Sicherheiten aufgibst. Und das Ziel bei ihm ist es immer, dass wir lernen, ihm viel mehr zu vertrauen, als dass wir das jetzt schon tun. Und gerade die Geschichte von der Speisung der 5000 ist für mich so eine Geschichte. Eine Geschichte, die uns helfen soll, dass wir unser Vertrauen noch viel mehr auf den lebendigen Gott setzen. Und dass wir uns an ihn ausrichten, ihm vertrauen, was er alles kann. In der Bibel finden wir in den vier Evangelien, berichten alle von dieser Geschichte der Speisung der 5000. Wir gucken uns heute den Bericht nach Markus an. Die Claudia hat es gerade vorgelesen. Markus berichtet, wie Jesus mit seinen Jüngern nach einem anstrengenden Missionseinsatz so einen ruhigen Platz am See sucht. Und sie sind dann da an der Westseite des Sees von Genezareth und sie beschließen dann und machen das auch, sie fahren auf die andere Seite, die Ostufer des Sees Genezareth. Normalerweise ist es so, dass dieser Platz, so damals, war ruhiger und weniger bevölkert als eben die Westseite. Und deswegen wollen sie dahin fahren und das war ein anstrengender Einsatz und jetzt soll mal Ruhe sein, relaxen und sich erholen. Doch kaum ist Jesus mit den Jüngern an der anderen Seite angekommen, an der Ostseite, da strömen Massen von Menschen auf Jesus zu. Und ich stelle mir das so ein bisschen so ähnlich vor, wie es damals gewesen ist, die unter uns, die das kennen, wissen das noch, da gab es ja Sommer- und Winterschlussverkauf. Und der war nicht wie bei uns heute, der hat sich über ein ganzes paar Monate hingezogen, sondern es war ein Tag, an dem gab es in den Kaufhäusern einen Sommer- oder einen Winterschlussverkauf. Und ich weiß noch, die Bilder damals, ich habe sie so im Fernsehen gesehen, wenn dann die Kaufhäuser ihre Türen aufgemacht haben, da sind die Leute wie wild auf diese Verkaufsstände gekauft, haben alles gekauft, ob sie es gebraucht haben oder nicht, die haben sich fast geprügelt um diese Sachen. Die waren ganz wild dahinterher und so ähnlich stelle ich mir das vor. Wir haben sogar über 5000 Menschen stürmen da auf Jesus ein. Die Menschen, die sind diesen weiten Weg gegangen, von der Westseite zur Ostseite, nur um Jesus mal zu sehen und noch mal zu hören. Und der Anblick der vielen Menschen, das bewegt Jesus. Und Markus schreibt darüber, kannst du eins weiter machen? Ja. Und als Jesus aus dem Schiff trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie. Denn sie waren wie Schafe, die keine Hirten hatten oder Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Es steht da, Jesus ist tief bewegt. Andere übersetzen, es berührt ihn oder er hat Mitleid. Das trifft es nicht wirklich. Im griechischen Originaltext der Bibel kann man das auch so übersetzen, dass Jesus es die Eingeweide, das Herz im Leib herumgedreht hat. Es berührt ihn so sehr, so tief, dass er ansehen muss, dass Menschen geistlich verhungern. Das berührt ihn. Und das Gleiche gilt heute noch. Wenn Jesus dich oder mich sieht, unserem geistlichen Zustand, und ich weiß nicht, wie es jedem von euch geht, aber vielleicht geht es euch so, dass ihr euch leer fühlt, euch fragt, was ist denn, und der Glaube, das ist nicht richtig. Das ist Jesus nicht egal. Das lässt ihn nicht kalt, sondern es bewegt ihn ganz tief. Und er will, dass sich das ändert. In unserem Abschnitt sehen wir, was Jesus macht. In dem Moment kann er gar nichts anders. Er vergisst seine Müdigkeit, seine Ruhe, sein Ruhebedürfnis und er beginnt zu predigen. Und er tut das nicht eine Stunde, er tut das nicht zwei Stunden, er tut es nicht drei Stunden, sondern er predigt bis in den späten Nachmittag hinein. Und irgendwann, er hätte vielleicht noch länger gepredigt, müssen die Jünger Jesus daran erinnern, dass er endlich mal einen Stopp einlegen muss. Und deswegen sagen sie, es ist spät geworden und die Gegend hier ist einsam. Schick die Leute weg, damit sie in den umliegenden Dörfern und Höfe gehen und dort etwas zu essen kaufen können. Die Jünger sehen die über 5000 Menschen, die mittlerweile sicherlich Hunger haben. Und damit diese Menschen den Heimweg, der ja ziemlich lang ist, auch schaffen können, müssen sie erstmal Proviant in den umliegenden Geschäften kaufen. Und ich habe mich gefragt, funktioniert das überhaupt? Diese Gegend, die ist ziemlich leer und da gibt's kaum Geschäfte. Und was ist, wenn dann über 5000 Leute auf einmal kommen und Hunger haben und kaufen wollen? Da wäre jede Stadt überfordert und jedes Dorf oder jeder Landstrich. Doch anstelle, dass Jesus jetzt sagt, oh, ihr habt ja recht, kommt, geht mal alle nach Hause, gibt er seinen Jüngern eine Antwort, mit der sie nicht gerechnet haben. Er fordert sie auf und sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Die Jünger, die fühlen sich mit dieser Antwort total überfordert, denn Jesus überträgt den Jüngern die Verantwortung für diese vielen Menschen. Und die Jünger, die fangen natürlich an zu überlegen, die sind total verzweifelt, die überschlagen, was könnten das denn für Kosten sein, wenn sie alle diese Menschen mit Brot sättigen wollten. Und schockiert fragen sie Jesus, ja, sollen wir etwa losgehen und für 200 Denare Brot kaufen, um sie alle zu verpflegen? 200 Denare, 200 Silberstücke heißt es angesetzt, das ist eine enorme Summe. Ich habe das mal versucht, so ein bisschen umzurechnen. Ist nicht ganz so einfach. Aber ein Denar war etwa der Tageslohn eines normalen Arbeiters. Und ich habe mal gedacht, so wenn man so ein durchschnittliches Gehalt hat, das wären 17.000 Euro, die mal die Jünger eben da bereitstellen sollen. Und das Geld haben die nicht. Die waren oft sehr arm, die Jünger von Jesus. Und sie sehen in diesem Moment nicht, wie sie die Lage meistern sollen. Es ist wie so bei einer Monatsabrechnung, bei der man so die Einnahmen und Ausnahmen einander gegenüberstellt und am Ende feststellen müsst, also die Ausgaben übersteigen die Einnahmen total. Es wird immer ein Minusgeschäft. Und selbst mit dem besten Willen und den größten Kraftanstrengungen, mit den innovativsten Ideen, ist da nichts zu reißen. Ich glaube, dass es in unserem Leben immer wieder Momente gibt, in denen wir auch genau vor solchen unlösbaren Dingen stehen. Und ich möchte es persönlich sagen, du hast vielleicht eine wichtige Prüfung oder auf der Arbeit wird von dir etwas verlangt, wo du genau weißt, das kann ich nie bewältigen, das schaffe ich nicht. Du kannst auch nicht einfach sagen, das mache ich jetzt mal nicht. Wenn es dein Chef von dir verlangt und du es nicht machst, dann wird das negative Folgen für dich haben. Oder du stehst plötzlich vor einer größeren finanziellen Anschaffung, mit der du überhaupt nicht gerechnet hast. Das hast du nicht in deinem Jahresplan eingeplant und dafür hast du auch kein Geld. Es kann zum Beispiel sein, dass du auf einmal ein neues Auto brauchst. Oder der Heizungsmonteur sagt dir hier, du musst eine neue Heizungsanlage kaufen. Oder denken wir nur jetzt in den Ukraine-Krieg. Wir haben es ja gehört, wir müssen irgendwann mal um die 1.000 Euro vielleicht jetzt mehr an Gas und Öl zahlen. Das muss man erst mal haben. Oder die Zinsen, die momentan steigen. Die jetzt irgendwie so einen Folgekredit für ihr Haus das sie gekauft haben, jetzt bei der Bank beantragen müssen. Die müssen erst einmal mit den gestiegenen Zinsen, die da sind, erst mal das finanzieren. Vielleicht erfährst du auch vom Arzt eine Diagnose, von der du genau weißt, dass es dein zukünftiges Leben total beeinträchtigen wird. Oder dein zunehmendes Alter setzt dir immer mehr zu und du weißt, über kurz oder lang bin ich auf andere Menschen angewiesen, auf Hilfe. Und du weißt nicht, ob du diese Minderung an Lebensqualität überhaupt ertragen, ob du so weiterleben willst und kannst. Es kann auch sein, dass du irgendwann vor einiger Zeit den Eindruck hattest, ja, du sollst ein neues Projekt angehen. Was hast du dann in der Planung? Und am Anfang war das alles noch, warst du total begeistert und voller Optimismus. Doch je näher der Start rückt, desto mehr musst du feststellen, dass deine Fähigkeiten und Begabungen nicht ausreichen. Dir kommt so eine Panik auf und du hast Zweifel, dass du das überhaupt schaffen kannst. Oder du guckst auf deine Beziehung, auf deine Ehe und sagst, unsere Ehe, das ist eigentlich nur noch ein Kampf, ein Schlachtfeld. Da sind wir am Streiten. Da ist ja überhaupt nichts mehr, keine Anerkennung, keine Liebe. Es ist alles so traurig. Du hast vielleicht nur so einen Funken Liebe für deinen Partner. Und sagst, mehr ist da nicht. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht, um zu vergeben und neu anzufangen. Oder du weißt, eigentlich ist schon lange eine Veränderung in deinem Leben dran. Du weißt genau, eigentlich müsste ich mich verändern. Vielleicht ist es auch eine Sünde, mit der du immer wieder zu kämpfen hast und du sagst, ich müsste, aber ich schaffe es nicht. Ich habe die Kraft nicht. Die Kraft, die ich habe, die reicht irgendwie zum Überleben, aber das noch zu ändern, habe ich nicht, ich kann es nicht. Oder du sollst Glauben haben für irgendetwas, und du stellst fest, da ist nichts, das ist so minimal, da kann ich vergessen, da reiße ich überhaupt nichts. Und egal, was die Ursache für deine und meine Hilflosigkeit ist, die Herausforderung ist immer das Gleiche. Das, was wir haben und was wir können, das ist viel zu wenig zu dem, was erwartet wird, was wir bräuchten. Und unsere 5 Brote und 2 Fische, die reichen niemals aus für das, was wir machen sollen oder wollen. Was können wir jetzt tun? Es ist spannend, wie Jesus in dieser Situation handelt. Normalerweise würden wir doch sagen, also, und das könnte Jesus, wäre kein Problem, man könnte sagen, pass mal auf, meine lieben Jüngern, ich mache jetzt mal ein Wunder. Ich werde jetzt aus dem Nichts genügend Essen für diese ganzen Menschen hier machen. Und dann werdet ihr sehen, ich bin der Messias, tolle Sache. Aber das macht Jesus nicht. Obwohl er es könnte, handelt er anders. Jesus fragt seine Jünger, wie viel Brot habt ihr denn bei euch? Seht einmal nach. Kurz darauf kamen sie zurück und berichteten, 5 Brote und außerdem noch 2 Fische. Super. 5 Brote, 2 Fische für 5000 Leute. Das ist was. Da kann man echt was machen. Das reicht ja nicht mal für die 11 Jünger und Jesus inklusive. Und Jesus weiß doch eigentlich ganz genau, was er hat. Warum will er das denn, dass das noch kommt und dass da überhaupt sie das bringen? Warum fordert Jesus sie auf zu diesem Schritt? Jesus will, dass die Jünger Teil dieses Wunders werden. Sie sollen teilhaben an dem Wunder, das Jesus macht. Er will dieses Wunder nicht an ihnen vorbei, sondern er will es genau mit ihnen machen. Mit ihnen will er dieses Wunder machen. Und zu diesem Zweck sollen sie das Wenige oder das fast Nichts, was sie haben, zu ihm bringen. Und die Jünger hören auf Jesus, sie machen das. Sie geben ihm diese 5 Brote und die 2 Fische und Jesus nimmt sie an und er betet für sie und er lässt danach, als er es verteilt, aus diesem bisschen so viel Essen machen, dass nachher sogar die über 5000 Menschen alle satt werden. Alle. Und dann bleibt noch so viel übrig, dass 12 Körbe mit Broten und Fischen übrig bleibt. Also es ist nachher mehr übrig, als sie vorher hatten. Und Jesus möchte genauso in deinem Leben handeln. Er will ein Wunder bewirken. Und deswegen sollst du das Wenige, das du hast, wo du denkst, das ist ja gar nichts, das sollst du zu ihm bringen. Dein bisschen Geld, deine bescheidene Begabung, deine wenigen Fähigkeiten, deine wenige Zeit, dein bisschen Gesundheit, deine begrenzte Kraft, um eine Sache anzugehen, auch dein bisschen Liebe, was du noch hast, diesen minimalen Funken Liebe für deinen Partner. Bring das Wenige, das du hast und vertraue es Jesus an. Und er wird genau, wie er es bei den Jüngern macht, mit den 5 Broten und den 2 Fischen so viel machen, dass du sagst, das gibt's doch gar nicht. Entscheidend ist, dass du es machst, dass du ihm vertraust, nicht auf dich, sondern sagst, Jesus. Und es entscheidet nicht, wie viel Glauben hat, wie groß dein Glaube ist in dem Moment. Der kann so minimal klein. Jesus sagt, wenn dein Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, dann wird etwas passieren. Es geht um dieses Vertrauen weg von uns hin zu Jesus Christus. Manches, was Jesus dann in deinem und meinem Leben machen wird, wird immer nicht immer genauso passieren, wie wir es jetzt bei der Brotvermehrung erlebt haben. Es kann weniger bombastisch sein und viel bescheidener ausfallen. Jesus hat ja auch nicht ein 5-Gänge-Menü auf die Beine gestellt, sondern er hat in Anführungszeichen nur die 5 Brote und die 2 Fische vermehrt. Das Wunder kann auch völlig anders bei dir verlaufen und eventuell auch später eintreten. Viel später, als du es vielleicht erwartest und denkst, das müsste er doch schon längst. Doch egal, wie Jesus handelt, eins ist absolut sicher. Jesus handelt. Wenn du ihm vertraust, dann handelt Jesus. Da macht er deine Sache, egal wie groß oder klein sie ist, zu seiner Chefsache. Und er wird so handeln, wie es für dich das Beste ist. Anders manchmal, aber für dich das Beste. Es gibt einen Fehler, den wir aber dabei machen können, nachdem wir dieses Wunder dann erlebt haben. Und das ist, dass wir Jesus auf sein Wunder reduzieren. Dass wir ihn zu einer Art Zauberer oder Wunderonkel machen. Die über 5000 Menschen, die machen genau das. Im Parallelbegriff vom Johannesevangelium wird berichtet, wie sie so begeistert von Jesus sind, dass sie ihn auf der Stelle zum König, zum Brotkönig machen wollen. Sie sehen in Jesus nicht den Messias, sondern nur jemanden, der ihnen scheinbar ihre Wünsche endlich erfüllt. Dieser Jesus verspricht ihnen ein sorgenfreies Leben. Super, das haben sie sich immer gewünscht. Doch genau das will Jesus nicht sein. Ihm ist diese Sicht von ihm viel zu einseitig, ist auch viel zu wenig. Und deswegen zieht er sich dann später von dieser Menschenmasse zurück in die Einsamkeit, weil er ihn das auch versucht hat. Weil das ist ja toll, wenn man so begeistert, frenetisch begeistert, belagert wird und jeder will etwas von ihm und findet ihn toll. Aber Jesus will immer mehr für uns sein, als nur jemand, der uns, ich sag mal so, materiell versorgt, mit dem, was wir brauchen, was wir denken, was wir brauchen. Und deswegen sagt er auch einen Tag später, als diese Menschen eben zu ihm kommen und sagen, ja, mach uns nochmal ein Brotwunder. Wir haben wieder Hunger, wir müssen ja wieder den Hunger gestillt bekommen. Da sagt Jesus ihnen dann folgende Worte. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Er macht da kein Brotwunder, sondern er sieht das Geistliche, den geistlichen Hunger dahinter und sagt, das, darum geht es. Und als Jesus vom Teufel in der Wüste versucht wurde, der hatte ja Kohldampf mehrere Tage und dann sagte der Teufel, hier, da mach doch mal ein Wunder und verwandle doch die Steine in Brot. Da kannst du doch deinen Magen vollschlagen. Da sagt Jesus dann, der Mensch lebt nicht von Brot allein. Und dann ergänzt er, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Das ist kein Ausspielen gegen die Wunder und gegen das, was wir brauchen. Das ist es nicht. Aber es setzt es an die richtige Stelle. Und wir alle wissen, wenn wir etwas erlebt haben in unserem Leben, wo wir Jesus erlebt haben, wie er ein Wunder getan hat, dann sättigt das für einige Zeit. Aber nach einer Zeit kriegen wir wieder Hunger. Ist gut, dass wir wieder zu Jesus kommen. Aber Jesus möchte da mehr. Möchte nicht nur, dass wir es auf so einen gewissen Bereich, sondern auf viel mehr uns auf ihn schmeißen. Fassen wir nochmal kurz zusammen, wie diese Geschichte für uns persönlich zum Gewinn werden kann. Genau wie die Jünger, so werden wir immer wieder mit Situationen konfrontiert, in denen wir nicht mehr weiter wissen, wo wir an unsere Grenzen stoßen. Und genau diese Grenzerfahrungen bedeutet für uns aber nicht das Ende, dass wir sagen, jetzt können wir einpacken. Nein, es ist eine Chance. Die Chance, dass wir Jesus, mit Jesus Macht und seiner Fürsorge erleben können, wie er uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Und wenn wir in diesem Moment das Wenige, was wir haben, vielleicht das Nichts zu Jesus bringen, dann wird er aus unseren 5 Broten und 2 Fischen ein Wunder bewirken. Reduzieren wir dabei aber Jesus nie nur auf sein Wunder und lassen ihn, sondern viel mehr in unserem Leben sein. Er will auch unser Vater, unser Tröster, unser Seelsorger, er will unser Heiland, er will unser Herr und Gott sein. Jesus will, dass wir die ganze Fülle seiner Gottheit erfahren. Er will nicht, dass wir nur so einen Teilbereich von ihm erfahren, sondern er will, dass wir die ganze Gottheit, seine ganze göttliche Kraft und Größe erfahren. Und geben wir uns einfach nicht damit zufrieden mit weniger, sondern fordern wir den ganzen Jesus Christus, nicht so ein Teil, was er tun kann, sondern ihn als Herr und Gott ganz. Wenn ihr also träumt von dieser Goldhose, wo ihr denkt, oh, ich finde mal auch, also ihr könnt gerne nach Hause gehen, in den Taschen wühlen, vielleicht findet ihr eine, aber ihr wisst, dieses alte deutsche Sprichwort sagt, der Goldgeld macht nicht glücklich, sagt man, das beruhigt ungemein, das stimmt aber auch nicht, sondern ich glaube, was wirklich nur glücklich macht, das ist ein volles Leben mit Jesus Christus. Und dazu lade ich euch ein. Amen.